Hallo, mein Name ist Barbara Schöneberger und ich bin extra den ganzen weiten langen Weg aus Berlin bis nach Wien gekommen, um heute mit Bernie auf dem roten Stuhl zu sitzen. Wir haben lange darüber diskutiert, ob ich auf dem roten oder vielleicht er auf dem roten Stuhl und ich auf dem grünen Stuhl sitze. Aber ich habe mich dann doch für den roten entschieden, weil ich einfach so wahnsinnig gerne von mir erzähle. Und in den nächsten Stunden werdet ihr einfach alles über mich erfahren, weil ich mir gedacht habe, ich spare mir ganz viele Geschichten, die ich noch nie irgendwo anders erzählt habe, auf, bis ich mal den Bernie Eggers treffe. Und jetzt ist es soweit. Ich freue mich.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf dem roten Stuhl mit einem Gast. Also das ist unglaublich, dass ich Sie begrüßen darf. Ja. Und dass die Barbara mit ihrer Strahlkraft den roten Stuhl so derartig aufwertet. Ich begrüße dich, Barbara Schöneberger. Hallo.
Ich begrüße dich auch. Vielen Servus. Dank. Dabei sitze ich eigentlich lieber da drüben. Warum denn? Ich mag immer lieber da sitzen und in die Richtung gucken, weil das meine bessere, offenere Seite ist. Und ich hätte heute lieber grüner Stuhl gemacht, ehrlich gesagt.
Weißt du, was arg ist? Ich sitze immer bewusst auf der Seite, weil ich ein schwächeres Auge habe. Und wenn ich in diese Richtung schauen würde...
Also bei mir ist es auch so, ich glaube auch, dass mein linkes Auge schlechter ist als mein rechtes. Oder ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall kann ich auch auf Bühnen, wenn ich mit jemandem moderiere, habe ich den immer zu meiner Linken. Weil ich habe das, ich werde verrückt, wenn ich in die Richtung schauen muss und das Publikum ist da. Das kann ich überhaupt nicht.
Würde das bei dir dann zur Selbstunsicherheit beitragen?
Ja, total. Also man weiß ja irgendwann mal, wenn man es oft genug gemacht hat, was geht ganz gut und was geht nicht so gut. Mhm. Und dann sollte man versuchen, wenn man irgendwie die richtigen Leute kennt, heute war es nicht der Fall, aber sonst versuche ich dann immer zu sagen, ich würde gerne rechts stehen.
Okay, hättest du gerne sagen können.
Nein, das macht überhaupt nichts. Ich finde es jetzt auch ganz toll, weil ich schaue raus auf das graue Wien. So stellt man sich's vor.
Wir sind in Wien, genau. Ja, du bist gerade angekommen. Barbara ist natürlich im Stress, wie immer.
Ich bin, Stress ist bei mir eigentlich ganz selten. Die Leute denken immer, dass ich wahnsinnig viel Stress habe, aber so richtig Stress habe ich eigentlich nie. Ich habe Stress, wenn ich zum Beispiel auf Konzerttournee gehe, das ist das Einzige, was mich wirklich ein bisschen anspannt. Und ansonsten bin ich heute zu einer sehr komfortablen Zeit in meine Lieblingsstadt Wien geflogen, habe jetzt sehr üppig gegessen, mache eine kurze Interviewpause mit dir und werde dann wieder sehr üppig essen. Cool. Dann nochmal ein Interview und dann gibt es wahrscheinlich was zu essen.
Du, weil du sagst, dass ein Konzert spannt dich mehr an. Liegt das daran, dass die Musik dann wirklich dein abgrundtiefes Herzensprojekt ist?
Na, ich glaube, das liegt daran, dass ich weiß, dass die Leute zu mir kommen, viel Geld bezahlen und dann was erwarten. Also ich glaube, es hat gar nicht so sehr was mit mir zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich einfach den Erwartungsdruck der Leute so ein bisschen vorwegnehme. Was ja auch okay ist, weil ich habe sonst nie Druck und ich denke mir immer, da sollen sie halt umschalten, wenn es ihnen nicht gefällt oder so. Oder meine CD nicht kaufen. Aber wenn sie eine Konzertkarte gekauft haben, dann weiß ich halt, sie erwarten wirklich was. Okay. Und dann muss ich ja 2,5 Stunden Programm machen und dann sollen die das auch mögen.
Okay, fühlst du dich sozusagen ein bisschen verpflichtet, da wirklich
Ja, ich fühle mich verpflichtet und ich weiß, dass die sich was erwarten und diese Erwartung, die möchte ich natürlich nicht enttäuschen. Und ich möchte, dass die sich amüsieren. Bei mir geht es ja jetzt nicht ums schöne, klare Singen, sondern es geht darum, dass sie nach Hause gehen und sagen, das war lustig. Mhm. Und das finde ich manchmal anstrengend so.
Okay. Wir haben gleich ganz am Anfang ein schönes Thema angerissen, wo man sagt, Selbstunsicherheit, wenn vielleicht nicht alle Voraussetzungen passen. Mhm. Für mich bist du ja ein Vorbild insofern, weil du so eine extrem selbstbewusste, ein extremes Selbstvertrauen ausstrahlst. Und ich glaube, dadurch wirklich Vorbild für viele Menschen bist, weil das ist ja so ein Lebensziel zu erreichen, zu sein, wie man ist, dazu stehen zu können.
Es dauert aber lang,
ja, bis da wollte man so ich dich ist, fragen, wie man ist. Ob das, ja, da wollte ich dich fragen, ob das für dich von Anfang an klar war, also sozusagen, die Frage sich gar nicht gestellt hat, dass man so ist, wie man ist, oder ob sich das entwickelt hat über die Zeit, ob du das gelernt hast.
Als ich anfing mit Fernsehen, habe ich Sachen gemacht, die gar nichts mit mir zu tun hatten. Ich musste Assistentin sein in einer Gameshow und ich stand da und ich dachte mir, das bin ich nicht. Und dann habe ich mir überlegt, was bin ich denn eigentlich? Das wusste ich eigentlich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so genau. Dann habe ich mir überlegt, ich bin auf jeden Fall nicht ein bunt angezogenes Mädchen, was irgendwo am Rand steht, sexy aussieht, ab und zu mal ins Bild geschnitten wird und ansonsten die Klappe halten soll. Und dann habe ich mir überlegt, was will ich sein und wie will ich sein? Und ich glaube, Ich hatte einfach ganz viel Zeit. Ich habe so 400 Sendungen Blondes Gift gemacht. Mhm. Das waren so meine ersten Sendungen. Ja. Und da habe ich einfach so viel Übung gekriegt darin, zu schauen, wie will ich denn, wie will ich rüberkommen, wie will ich sein, was will ich nicht so. Und da, so hat sich das so langsam rauskristallisiert. Aber ich würde sagen, es hat bestimmt 7, 8 Jahre gedauert, bis ich sagen konnte, jetzt bin ich authentisch. Weil du weißt ja am Anfang gar nicht, was bin ich denn? Fernsehen ist ja auch so eine Welt, in der du gar nicht weißt, wie präsentiere ich mich? Will ich was vorlesen? Will ich Nachrichten vorlesen? Will ich News machen? Will ich durch große Shows führen? Will ich tanzen? Will ich singen? Das musste ich ja auch erstmal alles irgendwie rausfinden.
Okay, also das heißt, die ursprüngliche Grundintention war einfach einmal ins Fernsehen zu kommen.
Nein, es war noch nicht mal das war die Grundintention. Die Grundintention war, mein Studium möglichst easy zu finanzieren. Und nachdem ich unbedingt ein bisschen Geld brauchte, immer, habe ich mir gedacht, da machst du halt schnell mal ein bisschen Fernsehen, da kannst du an einem Tag halt auf einen Schlag richtig viel Geld verdienen. So, ja? Also, und dann, das war für mich am Anfang eigentlich nur ein Job. So. Ich hatte selber gar keinen Fernseher, ich wollte auf keinen Fall ins Fernsehen.
Okay.
Aber ich wollte irgendwann, als ich dann im Fernsehen war, dachte ich mir, ist ja doch ganz schön lustig. Mhm. Weil wir machen uns nichts vor, das ist natürlich besser als echte Arbeit. Also ich meine, Fernsehen ist...
Solange es Spaß macht, ja, denke ich.
Ja, ich glaube, solange du eben nicht gegängelt wirst und solange du natürlich auch selber wählen kannst, dann ist es toll. Ich glaube, Fernsehen ist nicht dann toll, wenn du die ganze Zeit Angst hast, dass der Programmdirektor wechselt und dich rausschmeißt, weil er dich nicht mag oder so. Das ist natürlich blöd.
Das habe ich bei dir festgestellt, da bist du relativ schmerzfrei, gell? Und auch uneitel in Kritik, wenn was nicht so läuft, weil du offensichtlich gar nicht so unbedingt das so die Fernsehkarriere anstreben wolltest. Ich habe in Interviews immer rausgehört, dass du sagst dann, es war alles nur Zufall und so weiter.
Ja, da war es auch meiner Meinung nach. Also ich habe halt dann abgeliefert in dem Moment, wo ich abliefern musste. Ja, so, das hat dann schon immer gut geklappt, weil ich mich dann schon immer zusammenreiße. Aber ich bin gar kein ehrgeiziger Mensch. Mhm. Also ich habe nie versucht, da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus weiterzukommen oder ich habe mich nicht in Sachen verbissen oder so, nie. Das mache ich auch bis heute übrigens nicht. Mhm. Also bei mir, ich bin jedes Mal froh, wenn einer anruft und sagt, wir buchen dich dieses Jahr nicht. Denke ich mir immer, oh, Gott sei Dank.
Aber es macht ja Spaß, ne?
Ja, aber es macht noch viel mehr Spaß, natürlich zu Hause zu bleiben an dem Tag und gemütlich zu essen und zu kochen und mit den Kindern zu sein. Also für mich ist im Prinzip Arbeit ganz, ganz, ganz toll, aber die Aussicht auf keine Arbeit ist natürlich noch toller. Also es ist immer der Wechsel. Wenn ich immer zu Hause bin, dann denke ich, jetzt ist schon gut, wenn ich wieder so in Form kommen muss, innerlich. Also ich liebe diese innere Form und auch die Anspannung. Ich bin natürlich gewohnt, mit Adrenalin zu arbeiten. Ich gehe ja nie morgens ins Büro, setze mich vor den Rechner und trinke erstmal 3 Tassen Kaffee und schau mal, was so passiert, sondern ich komme irgendwo hin und bam, es geht sofort los, zack, bumm, schminken, du wirst rausgeschickt und dann musst du sofort funktionieren. Und das ist natürlich toll, weil ich bin dann sofort wieder in so einer Anspannung und das gefällt mir auch und das brauche ich auch. Aber wenn ich in der Anspannung bin, denke ich die ganze Zeit, oh, ich will einfach nur nach Hause meine Ruhe haben und das enge Zeug ausziehen.
Aber hast du da jetzt schon eine Liebe entdeckt in der Moderation, die sozusagen dann schon deine Vision ist, wo du gemerkt hast, okay, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte.
Ja, klar, aber das ist auch wirklich...
Das hat sich dann jetzt ergeben quasi.
Ja, aber ich meine, jetzt arbeite ich mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch zusammen und wenn irgendeiner anruft und sagt, willst du es machen, kann ich einfach in 99% der Fälle sagen, nein, möchte ich nicht machen. Das ist natürlich eine super komfortable Situation, das hätte ich nie, nie, nie gedacht, dass das mal so sein würde. Mhm. Ich muss ja nie, ich entscheide nur aus dem Bauch raus. Also ich entscheide nur, macht das Spaß. Ich arbeite komplett Hedonismus getrieben, sozusagen.
Das ist interessant, weil die Gäste, die ich bisher hatte auf dem Roten Stuhl, die haben alle ihre Sache aus so einer Grundvision heraus begonnen und wussten, teilweise wird gesagt, ich hatte keine Wahl, ich muss den Weg gehen und so. Das scheint bei dir ja gar nicht so zu sein.
Nee, gar nicht. Ich habe überhaupt keine Vision. Ich habe bis heute keine Vision. Aber ich habe super Leute um mich herum, die Visionen mein Leben betreffend haben. Und das finde ich total gut, weil die machen sich immer Gedanken und sagen, dann möchtest du Vision A, B oder C. Und dann kann ich sagen, ah nee, ja, das finde ich ja toll. Und so. Aber ich würde ehrlich gesagt, ich finde das manchmal total vermessen, so große Gedanken mir über meine Karriere zu machen. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen zu sagen, ich möchte jetzt eine CD machen oder ich möchte jetzt einen Film drehen oder ich brauche jetzt ein eigenes Magazin. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, also ich würde denken, dass das unmoralisch ist, sowas zu wollen. Verstehst du? Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Ich habe überhaupt kein Gefühl für das Big Picture, ehrlich gesagt, weil mir reicht auch das Small Picture, also hätte mir gereicht. Also mein Traum war nicht, reich und berühmt zu werden. Überhaupt nicht. Und jetzt finde ich es natürlich super, so wie es ist, aber ich bin niemand, der Sachen vorantreibt und sagt, ich sehe das vor mir, ich will das so und so, überhaupt nicht.
Too much Selbstreflexion, das erinnere ich mich, hast du mal in einem Interview gesagt, wäre nicht gut.
Ja, also ich habe halt schon viele Kollegen, wenn ich mir die so anschaue, dann denke ich mir so, die überlegen sich das alles ganz genau.
Du lernst ja ständig in der Talkshow viele kennen, die wahrscheinlich ganz anders.
Ja, die meisten sind anders, weil die meisten sind schon Kontrollettis. Die wollen natürlich genau wissen, die wollen ihre Karriere willentlich und wissentlich mit Planung beeinflussen. Und das habe ich eigentlich nie gemacht. Also ich weiß von Kollegen natürlich, dass wenn irgendwo eine Sendung abgesetzt wird, bang, da hängen die schon am Telefon und rufen da an beim Programmdirektor und sagen, ja, ich wollte mich mal ins Spiel bringen, könnte ich nicht den Ersatz für die Sendung da machen und so. Also die wissen auch immer sofort alles über die ganze Politik. Ich weiß bis heute nicht, wie die ganzen Unterhaltungschefs heißen. Ich verwechsel die immer alle. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch schnell herausgefunden, mich interessiert vieles einfach nicht so sehr. Also, weil ich habe ja auch jemanden, den es interessiert und der kümmert sich darum, meine Managerin und mein Manager und alle. Jeder macht seinen Teil und ich komme dann und mache meinen Teil, aber mehr halt auch nicht. Also ich mache keine Visionen, ich mache keine Planung und ich habe so Kollegen, die machen dann immer so 5-Jahrespläne oder so. Mhm. Oder machen so Gespräche ständig, wo sehe ich mich in 2 Jahren? Mhm. Das ist mir total wurscht, weil ehrlich gesagt, ich hätte vor 2 Jahren überhaupt nicht gewusst, dass ich hier rauskomme, wo ich jetzt bin. Mhm. Und umgekehrt weiß ich es jetzt nicht, wo ich in 2 Jahren sein werde.
Vielleicht Gott sei Dank. Ist das die optimale Voraussetzung dafür, dass man so erfolgreich ist.
Nein, die anderen sind ja auch erfolgreich. Die wollen es beeinflussen. Können sie vielleicht auch oder vielleicht wollen sie das Gefühl haben, dass sie es beeinflussen können. Ich kann ganz gut locker lassen.
Glaubst du nicht, dass man, wenn man was mit Gewalt an sich heranziehen möchte, dass das eher kontraproduktiv ist?
Ja, aber das ist so ein bisschen der amerikanische Way of Life. Die sagen ja immer so, you have a dream and you gotta believe in your dreams and follow your dreams und so. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also ich meins wäre es nicht, da die ganze Zeit immer so da sowas hinterherzulaufen, von dem ich echt das Gefühl habe, dass es wirklich sehr schwierig ist. Aber viele machen das und die sagen dann eben, ich habe hart gearbeitet und ich bin durchs Feuer gegangen und jetzt bin ich da, wo ich bin und ich habe mir das erarbeitet. Das würde ich nie sagen. Ich bin immer noch so, dass ich so zurückschaue und mir so denke, wow, krass, wieso hat das alles so super funktioniert?
Das heißt, bei dir egomäßig, da geht es überhaupt nicht drum, ne? Also,
weil ich glaube nicht, dass ich Ego bin, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt manchmal so, weil jetzt natürlich momentan läuft alles ganz gut so, ja. Und dann merke ich so manchmal, wie ich dann so, wenn ich dann so in Gesprächen, ja, ich habe auch eine Zeitschrift, es läuft super, ich habe ein Radio, es läuft auch super.
Also das
und
Bedürfnis, so. Etwas
zu erzählen.
Da muss ich jetzt
so ein bisschen auch dann aufpassen, dass das dann nicht unsympathisch wird irgendwie. Aber ich kann mit gutem Wissen und Gewissen wirklich sagen, ich glaube nicht, dass ich ein großes Ego habe, weil ehrlich gesagt, das brauche ich gar nicht. Also, es geht ja auch ohne Ego. Und ich meine es wirklich im Ernst. Ich glaube, jeder Veranstaltung tut es gut, wenn die 10 Jahre von mir moderiert wurde, dass dann mal jemand anderes kommt und es macht. Und ich bin überhaupt nicht sauer, wenn eine Fernsehsendung sagt, du, das hast bisher du gemacht, aber jetzt wollen wir es mal mit der so und so machen oder so. Das ist mir total egal.
Ja, spannend, weil du hast auch gesagt, so Rückschläge in dem Sinn kennst du gar nicht oder hast du gar nicht wahrgenommen. Man könnte jetzt zum Beispiel, als klassische Beispiel, die Barbara Schöneberger Show, die ja dann nach 17 Folgen eingestellt worden ist, ja. Da könnte man ja jetzt theoretisch, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ah verdammt, hoffentlich geht es jetzt erfolgreich weiter, weil die Sendung ist eingestellt worden oder so. Und da habe ich dann in einem Interview gesehen, du siehst das gar nicht als Rückschlag in dem Sinn, gell?
Also, oder? Nee, weil es war einfach ja auch gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich hätte es auch eingestellt,
wenn ich
beim
ZDF
gearbeitet hätte. Weil ich konnte das gar nicht zu dem Moment. Da war ich halt davor, war ich halt habe ich so eine kleine Sendung gemacht, das konnte ich super handeln. Plötzlich sollte ich so eine Abendshow machen mit Gästen und Dingen und Talk und Singen und alles. Ich habe überhaupt nicht, ich bin wirklich da in die Sendung gekommen und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt muss ich den interviewen, ich weiß ja gar nicht, was ich den fragen soll. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich muss ja auch noch singen. Da hatte ich den Song mir noch nicht mal angehört vorher, ja. Also ich bin natürlich auch brutal blauäugig, wie immer, also bis heute ich in Sachen reingehe. Also jetzt so langsam habe ich manchmal so ein Gefühl dafür, dass ich mir denke, ich glaube, das muss ich etwas besser vorbereiten. Aber ich habe wirklich bis vor kurzem kurzem bin ich einfach, ich habe ein Duett mit Rolando Villazón. Ich schwöre, ich habe es nicht anhören können, weil ich konnte es nicht runterladen im Flugzeug, weil ich es nicht vorher geladen hatte, die Datei. Ich habe es vorher nicht gemacht, dann wollte ich es im Flieger zu Rolando Villazón hin anhören. Dann habe ich aus Versehen die Datei nicht geladen gehabt und konnte es im Flugzeug nicht hören. Dann bin ich gelandet, dann war kein Netz, dann war mein Akku leer, dann habe ich es in der Garderobe irgendwie gehört, dann bin ich reingegangen, habe mit ihm irgendwas gesungen, keine Ahnung. Und es war lustig und es hat total ausgereicht. Viele andere hätten jetzt vielleicht gesagt, ja, hättest du es ein bisschen geübt, dann wäre es noch besser gewesen. Aber ich bin ja nicht positioniert als perfekte Maschine, die alles super kann, sondern ich bin ja jemand, von dem die Leute auch erwarten, dass es eben halt so halb perfekt ist.
Vielleicht ist das genau deine Stärke, dass man sich eben manchmal einfach nicht so viel pfeift und dadurch, also pfeifen heißt in Österreich nicht
so viel. Ich weiß schon, was pfeifen heißt.
ja. Und dadurch einfach ja. vielleicht lockerer, authentischer wirkt, weil man...
Ich glaube aber... Genau,
nicht
aber
alles das musst vorher du sein.
Ich glaube, so. Ich bin einfach so und nicht, weil ich so wahnsinnig cool bin, sondern ich bin einfach sehr, sehr faul. Mir ist alles wurscht, mir ist halt auch ganz viel anderes wurscht, was oft schade ist, ja. Weil es gibt auch manchmal Punkte, wo man sagt, da wäre es jetzt vielleicht doch ganz gut, wenn man sich ein bisschen mehr engagieren oder reinhängen würde. Mir ist vieles auch anderes egal. Aber ich habe einfach so eine Veranlagung, dass ich auch immer denke, das hat alles nichts mit mir zu tun. Also das greift nicht meinen Kern an, sozusagen, ja. Also wenn jetzt meine Sendung nicht angeschaut wird oder so, ich weiß das ganz genau, wenn ich die NDR Talkshow moderiere und wir haben eine schlechte Quote, die anderen, die schlagen sich das ganze Wochenende damit rum, ich lese die SMS noch nicht mal. Also ich interessiere mich noch nicht mal dafür, wie die Quote ist, weil ich mir immer denke, okay. Ist ja nicht mein Problem, wenn die Zuschauer das nicht anschauen.
Könnte man dich zum Beispiel mit Kommentaren treffen, wenn jetzt auf YouTube irgendwo über dich was Böses geschrieben
YouTube
wird?
YouTube ist bei mir auf Seite 5, aber nur bis heute.
Also nur als
auf
Beispiel?
Auf Seite 5 oder? Meiner Handy-Applikation.
Oder Facebook.
Egal wo.
Du hast deine Facebook-Seite.
Facebook, ja. Also nee.
Also dich Ach, könnte weißt man du, persönlich...
Es ist auch so, nee, ich glaube ehrlich gesagt, also da bin ich jetzt auch schon alt genug dafür, um abschätzen zu können, dass es schon immer Leute gab, die mich doof fanden. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeit, das auch kundzutun. Früher musstest du ja eine Briefmarke irgendwo draufkleben und schreiben, diese Frau Fleischberger ist unerträglich. Das macht ja heute, macht's das halt einfach, wenn du das in die Kommentare bei Instagram unten einfach reinkloppen kannst. Letztens, da schreiben die dann auch, Babsi, du bist alt geworden oder so, aber das ist mir ja wurscht. Ehrlich, also das ist mir wirklich wurscht. Es gibt immer welche, die schreiben, du bist dumm oder halt deinen Mund oder du bist doof. Ich habe jetzt nicht solche schlimmen Leute, die mich so sehr hassen, wie das andere Prominente beschreiben, dass die so richtige so Hater haben oder so. Das habe ich, glaube ich, nicht. Oder ich habe sie noch nicht gefunden.
Aber da, glaube ich, ist ausschlaggebend, wenn man einfach mit Selbstvertrauen durchs Leben geht, weil ich glaube, dann bietet man diese Angriffsfläche gar nicht, weil man einfach dazu steht, was man ist und was man tut. Ich glaube, das ist... eine entscheidende
Sache.
Ja,
das stimmt schon. Und dann halt auch sein Leben und sein Weh und Wohl nicht abhängig machen davon, ob jetzt halt irgendein Assi, der den ganzen Tag, ehrlich gesagt, so sehe ich das wirklich, dafür Zeit hat, sich auf irgendwelchen in 48 Zeilen darüber auszulassen, wie doof er dich findet. Das ist mir wirklich wurscht. Und den gab es ja immer schon. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Und eine Sache ist natürlich auch, je bekannter man wird, desto mehr Leute tatsächlich gibt es natürlich, die einen gut, aber natürlich auch, die einen schlecht finden, ja. Und ich versuche halt, für mich ist es tatsächlich, ich werde das ja immer wieder gefragt, ich glaube wirklich, dass ich ehrlich sagen kann, dass ich mich nicht über meinen Job und das, was ich da bin, definiere. Ich bin Mutter, ich bin Ehefrau und Hausfrau. Das bin ich vor allem mal. Und dann mache ich noch das andere nebenher so, ja. Aber für mich ist viel wichtiger, wie baue ich den neuen Kamin, ist der Kühlschrank voll und wann lade ich meine Schwiegereltern ein. Also das sind meine Themen eigentlich. Und alles andere läuft eher nebenher. Und deswegen für mich ist sage ich jetzt mal, also wenn es mit dem Kaminbau ins Stocken kommt, das bringt mich wirklich aus der Ruhe. Okay. Aber wenn jetzt die Sendung eine schlechte Quote hat, das ist mir eigentlich wurscht.
Das heißt, da gibt es schon einen Unterschied zwischen der öffentlichen Barbara Schöneberger und der privaten.
Also, ja, es gibt nicht sagen, einen Unterschied, sondern es ist einfach so, dass ich glaube, ich setze mich ja aus unterschiedlichen Teilen zusammen und da ist 80% ist private Barbara Schöneberger und 20% ist halt, ist halt irgendwie Job. Auch wenn natürlich manchmal die zeitliche Verteilung andersrum ist, ja, aber in der Regel, ja, ich sehe mich, ich hole meine Kraft aus allem, was ich privat mache und bin und so, das beschäftigt mich. Mhm. mich beschäftigen die Probleme meiner Kinder, die Probleme, wie kriege ich das alles hin mit der Zeit, mit der Schule, mit allem. Das sind die Themen, die mich interessieren, ob sich jetzt die Zeitschrift diesen Monat besser verkauft als im letzten oder so, das schaue ich mir an, denke ich mir, ja, Mai und so. Aber damit beschäftige ich mich eigentlich nicht in meinem Kopf.
Geht vielleicht halt alles nur so lange, solange man weiß, dass eigentlich im Grunde alles ganz gut läuft.
Glaube ich auch. Also wenn jetzt natürlich an sechs Ecken das anfängt, alles zu bröseln und die Krise losgeht, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht
mehr so locker. Ja, da wäre es dann vielleicht interessant, wie man dann reagiert, ob man dann vielleicht auch beim Produzenten anrufen
würde. Habe ich dann nochmal kommen?
Habt ihr vielleicht nicht eine Sendung für mich oder so, gell?
Aber ich rede jetzt von den Erfolgreichen, die das machen. Ich rede nicht von denen, die wirklich die Kohle brauchen und sagen, scheiße, ich muss jetzt da anrufen, sondern ich meine so Kollegen von mir, wo ich weiß, dass die einfach, die sind halt hinterher die ganze Zeit so, ja. Obwohl sie genug schon verdient haben.
Du hast vorher das Prominentsein angesprochen, ist das cool?
Also ich finde schon.
Ja, wie siehst du das? Weil wenn man es jetzt gar nicht so angestrebt hat und so, ich meine, viele wollen ja auch bekannt werden und erkannt werden. Wenn dir das jetzt so ein bisschen passiert ist, auch auf eine Art und Weise, ist das dann so, wie man sich das vorstellt? Oder? Du hast auch gesagt, das hat ja auch Schattenseiten.
Ja, Schatten würde ich nicht sagen, weil manchmal nervt es halt. Aber
oder irgendwie,
na,
oder?
Das passiert aber eigentlich gar nicht. Die Leute sind wahnsinnig nett zu mir die ganze Zeit.
Im Persönlichen
meine positiven, ist ja meistens meine positiven Nebeneffekte sind viel größer als die negativen. Na klar, ich würde jetzt nicht ins Fußballstadion gehen und mich da hinstellen und mich so offen präsentieren und so. Und ich kann natürlich nicht, keine Ahnung, ins Phantasialand, in den Erlebnispark gehen und mich da irgendwie vor die Achterbahn stellen und denken, jetzt es passiert nichts. Dann muss ich natürlich 35.000 Fotos machen und mir alles anhören. Aber das, in der Regel mache ich das eigentlich gar nicht so.
Also du meidest diese Plätze dann?
Ja, aber ich hätte die sowieso wahrscheinlich gemieden, auch wenn ich irgendwie Sekretärin geworden wäre. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist das natürlich eigentlich schon so, dass man dann auch, ohne dass man es will, fängst du natürlich an, dich total darauf zu verlassen, dass die Leute deinen Namen kennen. Wenn ich heute einen Zahnarzttermin brauche, ich habe natürlich Freunde, die brauchen halt 2 Wochen, bis die dann mal irgendwie mit einem entzündeten Zahn irgendwo hinkommen. Ich rufe halt an, da sagt die zu mir, sind Sie die Barbara Schöneberger? Ja, dann kommen Sie am besten gleich vorbei.
Echt, ja.
Zack, bumm, halbe Stunde später hast du deine Behandlung, der Chefarzt kommt rein, alle flöten um dich rum, du kriegst Wasser, Espresso auf dem Tablett und so, das ist natürlich super, ja. Oder wenn ich ins Hotel gehe oder so, haben die mich mal schön im ersten Stock eingebucht, wenn ich an die Rezeption dran trete und die sehen, wer ich bin. Bums, schon bin ich im 13. Stock, oben Eckzimmer, 2 Fensterfronten über die ganze Stadt. Wir haben ein Upgrade für Sie und so. Also es gibt natürlich Schlimmeres, klar. Und so ist es mit allem. Ich verlasse mich natürlich auch manchmal darauf, weil ich genau weiß, in der Schule bin ich dann wieder die Letzte, wahrscheinlich die irgendwie, keine Ahnung, wenn die Kinder einen Joghurtbecher mitbringen sollen und Alufolie und keine Ahnung, irgendwas, bin ich garantiert immer die Letzte, die es abgibt. Aber bei mir sagen sie immer nichts, weißt du? So,
ja, okay, da traut sich
Barbara Schöneberger, die hat ja so viel zu tun und so. Ja. Also das ist natürlich, da verlässt man sich dann auch irgendwann so ein bisschen
drauf. Das ist schon interessant, gell, wenn man prominent ist, wie sich das Umfeld generell verändert, also in jeglichen Belangen.
Also mein persönliches Umfeld verändert sich nicht, aber die Reaktion, sage ich mal, der Dienstleister verändert sich. Das kann man jetzt schon sagen. Also ich habe jetzt keine anderen Freunde als früher oder so. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass Leute mit mir befreundet sein wollen, weil ich prominent bin oder so. Das hatte ich noch nie. Also weil man dann immer so sagt, ja, viel falsche Freunde, die da mitschwimmen und so. Also da würde ich jetzt sagen.
Aber ich meine, die gäbe es natürlich sicher mit Sicherheit.
Ja, aber ich gehe nicht dahin, wo man die findet, glaube ich. Okay. Also ich habe meinen ganz normalen Freundeskreis. Okay. Und das ist jetzt nicht so, dass klar ist es so, wenn man jetzt neue Leute kennenlernt, dass die dann schon mal tendenziell, glaube ich, wenn die uns dann einladen, sage ich jetzt mal, glaube ich, ist das dann so, wenn wir letztens jemanden kennengelernt, die waren ganz neu, dann haben die uns eingeladen, dann haben wir dazu gesagt und dann habe ich absagen müssen, weil ich irgendwo anders hin musste und dann hat mein Mann gesagt, ja, ich gehe da nicht alleine hin, die wollen ja nicht mich sehen, die wollen ja dich sehen, so, ja. Also, so, aber dass ich jetzt da die ganze Zeit das Gefühl habe, da sind Leute um mich rum, die schmarotzen oder irgendwie auf meine Prominenz scharf sind, das ist nicht
der Fall. Das ist eh schön. Ist gut.
Ja.
Weißt du, das Interessante, ich habe mir jetzt, ich hatte die Barbara Schöneberger der Anfangszeit jetzt nicht so auf dem Schirm.
Ja, ich auch
nicht mehr. Die Sachen, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind. Und da habe ich jetzt gesehen, das bei Harald Schmidt.
Ja.
Zweimal. Also ja. Ich habe zwei, gibt es auf YouTube.
Ich war ganz oft da, 10 oder 12 oder ja. Mal. Ich war also, ganz es, häufiger Gast
der bei ganz dir. Erste Auftritt ja, war,
ja,
glaube ich.
Ja, und dann gibt es noch einen, wo ich so ein freies Rückenkleid
Wahnsinn,
anhabe.
Ja.
Oh, hast du das gesehen?
Ja. Und da habe ich mir... Da, also
bist du ins Grübeln gekommen, oder?
Nein, pass auf, ich sag ganz
fand
ehrlich...
Sexy?
Ja, volles Wort, nein, das ist ja klar. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Es ist interessant und da wollte ich dich fragen, wie du das selbst heute reflektierst, weil das ist ja irgendwie... ein ganz anderer Zugang in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und ich glaube, die Gefahr damals auch, dass man ein bisschen so ein komisches Image bekommt, naja, da geht's irgendwie mit so sexy wie möglich und so weiter, ja, das ist ja, ja auch eine Gefahr, dass man dann den Stempel
ja, total.
Bekommt.
Ja,
gell?
Ja.
Also wie siehst du, wie...
Ja, das war die größte Gefahr, glaube ich, weil...
Du bist ja hochintelligent, also du hast ja das dann, nehme ich an, eher
ich
als marketingtechnische Geschichte eingesetzt, oder?
Ja, das war eben, glaube ich, die einzige Hürde, die man wirklich nehmen musste. Eine Diskrepanz, also nicht eine Diskrepanz, es geht ja, ist ja gar nicht so, dass man, wenn man jetzt so und so aussieht, dass man dann nicht das und das sein darf. Aber es war natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man nicht schnell genug mit Inhalten nachlegen kann, weil es gar nicht das Format gibt. Ja? Ich war Assistentin in der Gameshow. Ich konnte ja nicht die ganze Zeit sagen, hallo, ich bin aber eigentlich Soziologiestudentin und so und trage privat nur schwarze Rollis. Sondern ich habe natürlich, ich musste natürlich das verkörpern und das willst du ja auch. Ich bin 25 damals gewesen oder 28 oder so. Da willst du ja auch nicht die ganze Zeit in Sackleinen rumlaufen und sagen, nee, ich bin ganz anders als die anderen. Natürlich wollte ich geil aussehen. Ich war auf dem Titel von der Maxim irgendwie auf allen Vieren in Unterwäsche auf dem Kuhfell und wollte das ja auch zeigen. Ich dachte mir, solange es noch geht, zeige ich es.
Das heißt, aber, wenn du sagst, du musstest das verkörpern?
Nein, ich wollte das verkörpern.
Oder du
wolltest Ich musste das, weil ich wollte. Du willst das ja auch, ja. Also ich wollte ja auch nicht den Bücherclub moderieren oder das literarische Quartett. Aber ich wusste auf der anderen Seite auch nicht, wo ist denn meine Rolle im Fernsehen? Wo kann ich mich denn da einordnen, dass ich auch irgendwie zeigen kann, dass ich reagieren kann, dass ich spontan bin und so. Das wusste ich ja damals noch gar nicht, dass ich das überhaupt bin, aber ich habe schon gespürt, also jetzt nur da rumstehen, dekorativ und ab und zu mal reingeschnitten werden ins Bild, das ist es nicht. Und davon gab es auch schon genug. Also ich wollte nicht irgendeine prompter ablesende Magazinmoderatorin werden, die halt in möglichst sexy Klamotten da steht und sich die ganze Zeit immer von einem Bein aufs andere bewegt und irgendwas abliest.
Ja.
Und deswegen habe ich mich auch gar nicht erst in diese Richtung bewegt.
Mhm.
Aber die Gefahr war total.
Ja, voll. Das war meine erste Reaktion.
Ja.
War, wow, das ist.
Ja.
Weil das ist ja mit heute gar nicht mehr vergleichbar. Ne?
Nee, hätte wahnsinnig schief gehen
können. Weil das heute, was du jetzt, ist ja eine total seriöse Ausstrahlung. Und
ja, aber wie hätte man es auch. Du kannst nicht seriös starten mit 25. Also.
Natürlich, die Lebenserfahrung spielt da natürlich
ja,
eine
du
große
kannst,
Rolle.
Das, ja, genau.
Aber es war natürlich schon ein extremes Statement, auch für 25, muss man einfach sagen.
Ja.
Also, finde ich.
Ja. Aber ich meine, das hat halt...
Es hat eine Typfrage wahrscheinlich
es
auch.
Hat alles, es war alles reiner Zufall, dass das halt alles so super geklappt hat, ehrlich.
Aber weißt du, das habe ich mir auch gedacht, weil das sagst du oft, Zufall. Ist es nicht so, dass man, weil du hast dann auch gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ist man nicht deshalb dann manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil man eben nach vorne brechen will und deshalb dann auch dort ist, wo man sein sollte? Ich weiß nicht, ob das Zufälle... Also ich habe schon das Gefühl, dass du schon...
Also ich hatte halt immer einen super Manager, den habe ich ja auch bis heute noch, den gleichen. Und der hat das schon in die... Der hat mir die richtigen Leute vorgestellt. Wobei ich glaube, dass der am Anfang mit mir auch etwas Trivialeres vorhatte. Also der hat auch gedacht, dass ich im Prinzip mich so in Richtung einfach sexy... Maus so entwickeln könnte, ja, die dann halt da so irgendwie so ein bisschen was halt so macht, ja, aber nichts Genaues so. Und da habe ich ziemlich schnell aber gesagt, nee, das will ich irgendwie nicht. Also ich wusste schon, ich will was machen, wo rüberkommt, dass ich selbst der Bestimmer bin, irgendwie.
Ich glaube auch, dass das nachhaltiger ist wahrscheinlich, ne?
Ja, weil ich meine...
Also wenn man sich seriös eher...
Ja, und weil ich habe auch irgendwie mir gedacht, also... Da gibt es echt viele, die sehen viel besser aus als ich. Also ich wusste halt schon, das reicht jetzt nicht so, wenn ich mich jetzt da auf mein Aussehen verlasse und auf meine Beine mit so kurzen Röcken, da gibt es andere. Das habe ich schon relativ schnell gecheckt. Und dann dachte ich mir, und jetzt, wenn ich dann jetzt anfange, an meinen Beinen zu arbeiten, bevor ich jetzt anfange, die ganze Energie in meine Beine zu stecken und ins Abnehmen oder ins irgendwas, keine Ahnung, dann versuche ich es lieber anders. Mhm. So, ja. Und es, aber also es waren alles keine bewussten Entscheidungen, sondern das ist halt irgendwie so eins zum anderen passiert.
Interessant. Ich merke das ja auch bei dir auf Instagram zum Beispiel. Also du bist ja heute auch, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, relativ uneitel, wenn es Fotos gibt, wo du ungeschminkt bist oder so.
Ja, weil das ehrlich gesagt, cool, mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, dass das jetzt so wahnsinnig krass ist, wenn ich ungeschminkt bin. Weil
nein,
ich
kenne mich ja nur ungeschminkt. Das würden ja manche niemals machen.
Na, aber die Reaktion war schon so, wow, krass, du bist ja so krass, dass du dich das traust. Und ich dachte mir, wieso, ist
doch mein Gesicht. Für dich gar keine Frage eigentlich.
Ja. Aber ich habe dann gemerkt, ja, die Leute finden das eben schon. Und dann habe ich mir aber irgendwie wirklich gedacht, dann mache ich jetzt auch mit dem Zuschauer oder mit dem Instagram-Follower oder wer auch immer, mit denen mache ich jetzt eine Sensibilisierungstherapie dahingehend, dass ich mich einfach so zeige, wie ich bin, weil ich habe gar keine Lust auf diese Fotos. Hier erschreckend, so sieht sie ohne Make-up aus, wenn sie einen dann irgendwo erwischen und abschießen und so, ja. Ich meine, machen sie eh und dann sie fotografieren einen immer irgendwie so, dass man ungünstig diese aussieht. Diese
Promis, ja. Ungeschminkt Zeiten,
ja,
quasi.
Genau, ja. Aber ich habe einfach, wir haben ja auch fürs Heft mal ein Heft, also fürs Barbara Magazin eine Ausgabe mal gemacht, wo ich wirklich ungeschminkt auf dem Cover war. Und das hat eine wahnsinnig große Resonanz gehabt. Also es scheint irgendwie ein großes Thema zu sein. Ich wundere mich ja auch ein bisschen darüber, dass momentan die ganze Jugend und gerade die jungen Frauen, also wo wir alle reden über Natürlichkeit, über natürliche Schönheit, über gute Ernährung, über frische Haut und irgendwie warmes Wasser, ja. Und dann malen die sich da die ganze Zeit mit Eddingstift die Augenbrauen ins Gesicht und kleben sich diese Tonpapierwimpern an, wo man so guckt und nun wirklich also keinen besonders schlauen Eindruck darunter macht und so. Und das finde ich ein bisschen seltsam, dass das irgendwie der Trend jetzt momentan ist, sich wieder so voll zu kleistern. Und ich habe eben irgendwie gedacht, nee, also da will ich auch dagegen steuern. Und für mich ist ja Instagram, sage ich mal, immer eine Möglichkeit auch gewesen, als eigener Regisseur meine eigenen Inhalte da weiter zu pushen, ja. Weil in anderen Kanälen bin ich ja im Prinzip immer Opfer, weil die veröffentlichen irgendwas von mir und schreiben ihren eigenen Scheiß drunter. Und jetzt kann ich zumindest meine eigenen Sachen veröffentlichen, meine eigene Bildauswahl machen und meine eigenen Inhalte darunter schreiben. Und insofern finde ich das natürlich ganz interessant.
Ja, die Zeit ist halt geprägt von Germany's Next Top Models und Konsorten, diesen ganzen, ich glaube, das ist schon.
Ja, aber die sind ja noch relativ, die sind ja noch relativ natürlich, aber es gibt ja wirklich in anderen
Style. Aber es prägt so das Denken der Mädels, das einfach immer Perfektion.
Ja, ich bin ja schon sozusagen die Vorzeigedicke immer gewesen. Jetzt behaupten sie ja immer, ich wäre jetzt plötzlich ganz dünn, nur weil ich dreimal gepostet habe, dass ich irgendwie Sport mache. Also die Leute behaupten einfach was und dann behaupten es alle anderen. Und es ist weder das eine noch das andere richtig so. Und es gibt immer ein Foto, was beweist, dass ich mal ganz wahnsinnig dick war, weil es halt ungünstig geschossen ist. Und dann gibt es eins, was beweist, dass ich jetzt unglaublich dünn bin, weil es eben wahnsinnig gut getroffen ist oder halt mich wahnsinnig vorteilhaft zeigt. Aber letztendlich ist das alles, es ist nichts. Es ist ein warmes Lüftchen, sage ich jetzt mal. Alles, was da geschrieben und gemacht wird. Und ein Shitstorm sind meistens 12 Irre, die sagen, wir finden dich blöd. Das ist dann der Shitstorm. Also ich finde, man darf das auch alles wirklich nicht so ernst nehmen. Ich mache das, ich mache da jeden Tag ein Foto rein. Wenn ich was zu tun habe, mache ich was Aktuelles. Wenn ich nichts zu tun habe, nehme ich irgendwas aus dem Stock sozusagen und dann schreibe ich irgendwas dazu. Und nachdem das jetzt von der Presse so oft aufgegriffen wurde und die ganze Zeit auch auf solchen Klatschseiten immer wieder Inhalte gemacht wurde aus meinem Instagram-Account, ja, also die nehmen dann meine Fotos, meine Inhalte und machen ihre eigene Geschichte draus, habe ich ehrlich gesagt zwischendurch mal kurz überlegt, ob ich wieder damit aufhöre, weil mich das genervt hat, weil ich mir dachte, ich möchte eigentlich nicht der Handlanger sein für die Streichungsmaßnahmen bei bunte.de oder so, weil die keine Redakteure mehr einstellen und jetzt die ganze Zeit meinen Instagram-Account benutzen als ihren Inhalt sozusagen. Aber jetzt
wenn es mal im Netz ist, hat man dann fast keinen Einfluss mehr drauf.
Verschwindet nicht mehr.
Da habe ich mich geschreckt. Da war ja dann bei diesem, wo du abgenommen hast.
Ich habe nicht abgenommen. Ich war nur schwanger zwischendurch.
Okay. Ja. Aber es war so, aber die Schlagzeilen waren Magersucht, teilweise
Schock,
Nachricht,
Magerwahn,
irgendwas mit 44.
Ja, nein, ich hätte mal 93 Kilo gewogen. Ja, das stimmt, da war ich aber halt auch in der 41. Schwangerschaftswoche. Ja,
aber du siehst, aber das
ist... Und jetzt wiege ich halt, ja, dann nahm sie über 20 Kilo ab. Ja, richtig, wie jede Frau nach der Schwangerschaft. Da sieht
man halt was draus gemacht.
Das sind halt immer diese ganzen Sachen. Aber das ist ja letztendlich, das ist wirklich alles sozusagen nebensächlich. Nur, man muss sich halt darüber klar sein, je mehr dieser Kanäle du öffnest, also Facebook, Instagram, Dingsbums und so, desto mehr Möglichkeiten haben die Leute halt, sich auch ihr eigenes Bild zu machen, ja, und auch ihre eigene Meinung halt irgendwie so. Und dann wird man schon so ein bisschen, gibt man so ein bisschen die Deutungshoheit ab. Das nervt mich manchmal so ein bisschen, ja. Und ich weiß auch nicht, ob es dem Prominentsein irgendwie gut tut, weil ich habe immer das Gefühl, wenn alle denken, dass sie total eng mit dir befreundet sind und immer wissen, was du tust, weil sie dich überall hin verfolgen können, via Instagram, dann ist die Frage, ob das dann den ganzen Star-Kult, den man letztendlich ja immer gut fand früher...
Ein bisschen die Spannung rausnimmt. Ja. So,
weil wenn ich jetzt immer weiß, wie Beyoncé ungeschminkt mit ihren Zwillingen irgendwie beim Frühstück rumliegt, ich weiß nicht, ob ich das sehen will.
Auf der anderen Seite ist auch diese Nahbarkeit und dieses Ich bin so wie ihr quasi vielleicht auch eine schöne Botschaft.
Stimmt, aber...
Lustig, zu dem fällt mir ein, wie du gesagt hast, du wartest ja auf den Moment, wo alle checken, dass das einfach nur eine große Lüge oder eine große Blase ist, was da passiert,
ja.
Weißt du?
Ja,
ungefähr?
Mit mir.
Ja,
ja.
Das hast du irgendwie, ich glaube, bei Willkommen in Österreich im ORF mal gesagt, ich warte auf den Moment, bis man draufkommt, dass das eigentlich nur eine ganz große Lüge ist, aber generell das Showbusiness halt einfach.
Ja klar, ich meine, ja, naja, ich habe immer auch jahrelang gedacht, boah, jetzt finden sie es raus, dass das alles im Prinzip halt, dass das alles ein riesen Lug und Trug ist, weil ich auch immer dachte, worauf fußt denn eigentlich jetzt meine Bekanntheit, weißt du? Es ist ja eben nicht so, dass ich sagen kann, als Sportler kannst du sagen, ich habe 20 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden trainiert. Oder als Musiker kannst du sagen, ich habe seit ich 3 bin Klavier geübt und so. Und das bei mir war halt so, ja, Mai, du warst halt mal da und dann hat es irgendwie geklappt und dann bist du da und da und da. Und so, das ist nicht so greifbar, was ich mache. Und deswegen haben auch, glaube ich, immer die Leute im Fernsehen und gerade auch die in der Unterhaltung, haben immer so ein bisschen Komplex, weil sie nicht genau beweisen können, dass sie was können. Als Schauspieler kannst du sagen, ich habe aber den ganzen Text auswendig gelernt und ich habe echt gefroren, als wir das gedreht haben, weil das war nämlich draußen und da war es kalt und so. Und bei mir ist es ja immer, es ist alles nett, es ist alles komfortabel. Man muss im Prinzip, finde ich, gar nicht so viel leisten und dann kriegt man irgendwie so viel Resonanz dafür und man hat das manchmal, denkt man, gar nicht so richtig verdient.
Ist das jetzt ein bisschen aus einer Selbstunsicherheit heraus? Oder?
Nee, also das ist nicht aus einer realistischen Einschätzung heraus, okay. Würde ich jetzt mal sagen, dass andere Berufe, muss man sich härter erarbeiten, glaube ich. Und bei uns ist eben, und das merke ich auch bei meinen Kollegen, da läuft dann halt ganz viel darüber, dass man immer erzählt, wie wahnsinnig gut alles läuft und dass man unheimlich viel im Flugzeug ist und so, um darüber so ein bisschen Stress zu hervorzurufen. Ja.
Siehst du dich selbst eigentlich eher als Dienstleisterin in der Showbranche?
Ja, klar. Ja,
also ich beim das Fernsehen gemerkt.
Geht's so, beim Fernsehen mache ich, ja, ich mache halt immer das, was man von mir verlangt letztendlich.
Ja, das ist nämlich interessant, weil ich kenne da echt bei den Gästen meistens das Gegenteil. Ich erinnere mich an eine Aussage von dir bei einem Album, wo du gefragt worden bist, welche sind das Lebensthemen aus deinem eigenen Leben und du hast da eher so gesagt, ja, es ist eine Mischung, aber eigentlich haben wir eher geschaut, Themen zu finden, wo man einfach viele Leute damit anspricht, berührt. Und da habe ich mir so gedacht, siehst du, da gibt es viele, die würden niemals was machen, was nicht aus ihnen rausfließt und was nicht ihr,
weißt du so? Aus mir fließt gar nichts raus, ehrlich gesagt. Ich bin da wirklich...
Das Gegenteil eigentlich.
Mir fallen auch ein paar Sachen an, aber ich würde jetzt eher über mich auch sagen, dass ich bin von meiner Natur und meiner Veranlagung her und der Art, wie ich Dinge sehe und so, es ist alles tierisch langweilig. Also ich bin ein total gemäßigter Typ. Ich mache nicht lang Party, ich trinke keinen Alkohol, ich habe keine Schwächen, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich habe keine verborgenen Leidenschaften, es gibt keine Abgründe, es gibt nicht den traurigen Clown, der nach Hause kommt und dann über Selbstmord nachdenkt. Ich habe keine Gefühlsschwankungen, es ist alles total normal. Ich arbeite, dann gehe ich nach Hause, dann kaufe ich ein, dann koche ich, dann lege ich mich um 10:30 ins Bett und am nächsten Morgen um 7 stehe ich auf, bringe die Kinder in die Schule. Ich mache alles so, es ist total normal. Und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen, weil die Leute immer erwarten, dass das, klar, ich habe ein großes Haus und ich verdiene viel Geld und so, aber das ist auch alles, was aufregend ist, ehrlich gesagt. Und ich habe sehr viele tolle Lampen so und viele Kissen und unterschiedliche Gartenstühle oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah.
Es gibt diese versteckte, in der Kindheit verborgene Verletzung, die dich auf die Bühne treibt,
ja,
und
genau.
Bestätigung zu holen, die man nicht
bekommen hat. Ja, die Leute, die suchen bei mir immer so. Also ich werde ja auch ständig begleitet von irgendwelchen Journalisten. Die Zeit schickt mir einen mit und der Spiegel begleitet mich und so. Und dann sagen immer alle, bist du wahnsinnig, dich vom Spiegel begleiten zu lassen? Das ist dein Todesurteil und so. Da habe ich gesagt, der kann ruhig mitkommen, der soll überall mit hinkommen, das ist mir total wurscht. Der wird nichts finden. Der Spiegel sucht natürlich nach den Abgründen, ja. Okay. Die traurige Moderatorin, die von der Bühne geht und dann in der Einsamkeit im Hotelzimmer sitzt und noch aus dem Fenster guckt und überlegt, was ist nur aus mir geworden und jetzt werde ich alt und oder irgendwie so. Nee, ja,
cool. Nicht. Das ist da nichts zu
tun. Kommt vielleicht noch, aber ehrlich gesagt, ich bin auch, meine Eltern sind sowas von gemäßigt, langweilig. Das ist einfach alles ist total solide, glücklich. Normal, normal.
Aber hat der Erfolg jetzt mit dir was gemacht? Im Sinne von, ja, eigentlich hat man es schon gern und kann ruhig mehr sein. Hallo. Also weil das sind ja meistens, finde ich, als Bühnenmensch schon die Auswirkungen.
Ich liebe auch Geld.
Ja?
Ja, also ich liebe Geld. Geld ist für mich ein echter Antrieb. Okay. Das darf man ja immer nicht so sagen, weil alle immer so sagen, es geht mir um die Sache. Also mir geht es auch nicht ums konkrete Geld, aber die Vorstellung, dass ich durch die Art, wie ich arbeite, bestimmen kann, wie viel Geld ich verdiene, finde ich total sexy. Das habe ich schon als 16-Jährige toll gefunden zu wissen, wenn ich jetzt am Samstag bei Ludwig Beck arbeite und Knöpfe verkaufe, verdiene ich 80 Mark. Wenn ich jetzt aber noch am Montag auch noch dahin gehe, dann verdienen sie schon 120 in der Woche und so. Also das fand ich immer schon toll. Und so ist das für mich heute auch selbstständige Arbeit, auch wenn es jetzt im großen Stil ist, sage ich mal. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass ich weiß, super, wenn ich den einen Tag jetzt noch... Okay, dann mache ich das noch irgendwie so. Also mich flasht jetzt das Gefühl, dass ich sozusagen durch mehr Arbeit dann am Ende auch mehr Geld habe. Das finde ich eine tolle, eine faszinierende, tolle Geschichte. Ein Mechanismus,
guter
der mir
Motor
Spaß macht.
Auch, ne?
Sehr guter, ja, guter Motor. Motor. Wobei ich nicht geldgetrieben bin. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der so sagt, geil, mach jetzt auch noch mit, ist mir scheißegal, oder die Kohle hole ich mir und so. Überhaupt nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nie, was ich irgendwo verdiene oder so. Und manchmal verdiene ich auch gar nichts, da denke ich, super Abend heute und so. Und dann sagt meine Managerin hinterher, nee, das war jetzt heute Charity. Ach so, okay. Und so. Also das ist jetzt gar nicht so, dass ich das konkret weiß. Aber überhaupt das Gefühl, ich kann jetzt mit mehr Arbeit mehr Geld verdienen, das finde ich toll. Deswegen, ich bin auch jemand, der gerne so, ich mag auch gern so Geld, dass man das so zählt und so, auch wenn ich das nicht habe. Ich sage immer, lass uns das doch mal, die sollen uns das doch mal bar geben. Dann würde ich das gerne mal so zählen. Ich finde das super.
So einen einen riesen Haufen
Geld. Ein Haufen Geld, ein Koffer. Ja, so ein großer Koffer ist jetzt auch nicht, aber halt ein Koffer. Und einmal irgendwie sich das so, also das finde ich schon toll, weil ja alle immer darüber nicht reden und dann immer so, nee, es geht ja um die Sache und so. Es geht auch mal ums Geld.
Großartig. Du wirkst auch so sorgenlos generell.
Wie wenn es keine
Probleme in deinem Leben gäbe.
Nee, ich habe auch keine Sorgen, ehrlich gesagt. Ich habe den... ich würde sagen, ich habe an den entscheidenden Stellen meines Lebens die richtigen Entscheidungen getroffen. Und es waren nur zwei. Den richtigen Mann geheiratet, in die richtige Familie geheiratet und in die richtige Familie reingeboren. Dafür kann ich noch nicht mal was. Es war nicht die richtige Entscheidung. Aber und dann ein Riesenglück gehabt und zwei Kinder gekriegt. Das ist letztendlich... Und wenn ich ein bisschen früher angefangen hätte, hätte ich vielleicht 3 oder 4 gekriegt. Aber das habe ich jetzt irgendwie... aus Vernunftgründen, dann bin ich das Thema nicht mehr weiter angegangen. Aber also die wichtigen Sachen habe ich einfach, das Einzige, was ich wirklich richtig entschieden habe in meinem Leben, da habe ich mich richtig entschieden tatsächlich.
Voll gut.
Ja. Ja, weil ehrlich gesagt, also den falschen Mann, oh.
Hätte aber auch passieren können. Ne? Manchmal kommt man da erst
Ich hatte ganz viele falsche Männer, aber die habe ich halt auch nicht geheiratet. Ich habe die lange in dem Glauben gelassen, dass ich sie heirate, aber okay, dann habe ich es halt doch nicht gemacht, ja.
Hui.
Ja. Ja, ja. Das war gut.
Barbara, voll schönes Gespräch. Ich freue mich, dass du so ehrlich bist und warst.
Ja, gerne.
Auf dem roten Stuhl.
Ist schon vorbei. Was meinst du, was ich dir erzählt hatte, wenn ich auf dem grünen gesessen hätte?
Echt? Na ja, klar, wollen wir kurz tauschen?
Mit der richtigen Seite zum Zuschauer. Was meinst du, was da alles bei rumgekommen wäre?
Weißt du was? In der Vorbereitung habe ich einen Satz von dir gehört, der hat mich ein bisschen demotiviert, aber das... Bei overinterviewten Menschen,
nein,
pass auf, bei overinterviewten Menschen, das kennst du ja wahrscheinlich auch, man überlegt sich ja schon, was kann man fragen, was vielleicht die Person auch ein bisschen überrascht, weil man will ja auch, also der Anspruch des Fragenstellers ist ja auch ein bisschen zu überraschen. Mhm. Und dass du einmal gesagt, du hast in verschiedensten Variationen alles schon einmal beantwortet.
Ja, das stimmt.
Klingt halt immer ein bisschen
auch schon
anders.
Erzählt, ja. Aber es geht ja darum, ob man ein Showpferdchen ist oder nicht. Und ich bin wirklich ein kleines Zirkuspferdchen und ich will natürlich auch dem anderen eine gute Zeit machen. Also ich bin total daran interessiert, dass Leute sich wohlfühlen. Ich würde niemals einen Interviewer so auflaufen lassen, dass ich dem halt nicht gut Fragen beantworten würde, weil das geht mir gegen die Natur sozusagen.
Aber erzählst du trotzdem gerne?
Ja, ich erzähle wahnsinnig gern von mir. Und wenn da noch 4 Kameras laufen, so wie heute... Das motiviert mich maximal.
Wirklich? Ja. Noch immer? Weil mit Kameras hast du ja quasi...
Ja, aber ich finde inzwischen, also rede ich eigentlich am allerliebsten, wenn Kameras laufen.
Okay.
Ja, das finde ich schon super.
Cool. Ich freue mich sehr, Barbara, dass du vor meinen 4 Kameras so ein schönes Gespräch geliefert hast.
Habe ich abgeliefert.
Hätte ich mich fast verrannt.
Wir nennen das bei der NDR Talkshow, wenn einer richtig gut ist, dann nennen wir den Talkshow Gold. Der ist Talkshow Gold, weil der so super ist. Bin ich Talkshow Gold?
Gibt es Talkshow Alu auch?
Das ist ja, da gibt es auch ein paar.
Ich würde niemals nach einem Namen fragen, weil ich weiß, dass das sein kann.
Aber ein paar kommen und wissen nicht, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, sich selbst zu vermarkten. Und wenn sie es dann eine Viertelstunde lang nicht gecheckt haben, dann denkt man sich, ja gut, dann kann ich jetzt auch nichts mehr dran.
Hast du da auch manchmal das Gefühl, dass so manche Gespräche wirklich magisch gut gelaufen sind?
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, das war ein gutes Gespräch. Und was ich eben, und das beruhigt mich sehr, weil es mir natürlich sehr in die Hände spielt, immer wieder feststelle, es hat nichts mit guter Vorbereitung, sondern ausschließlich mit Energie zu tun.
Voll.
Also ob man mit jemandem...
Und Sympathie einfach. Es ist, zwei Menschen treffen sich und dann passiert was mit denen und die finden sich entweder, finden einen Connect gemeinsam oder nicht.
Das sehe ich auch. Und wenn du den nicht hast, dann kannst du dich vorbereiten bis in die Haarspitzen und alles über den Wissen, die ganze Biografie rauf und runter, jedes Interview gelesen haben und es kommt trotzdem
nicht rüber. Wirst du ihn nicht berühren,
ne? Nein. Deswegen, man muss halt den Zugang finden und das geht immer nur über das Persönliche.
Und das ist so interessant, weil ich habe mich da, also bei über 100 Interviews passiert das halt manchmal einfach, wo man das halt nicht so spürt. Gell? Und am Anfang habe ich das sehr persönlich genommen, aber irgendwann kommt man halt einfach dann drauf, so ist halt das Leben. Gewisse Menschen funktionieren halt gemeinsam besser oder manche funktionieren
dann. Ja, also es ist schon so, klar, man muss irgendwie, also man kann jetzt auch sich nicht immer so drauf verlassen und, guck mal, hier wird schon auf die Uhr gezeigt, wir müssen aufhören. Aber man kann sich jetzt nicht immer so drauf verlassen, dass der andere abliefern muss. Das stimmt schon, man muss sich da schon so ein bisschen ranrobben und ich sehe das auch manchmal in meinen Interviews bei der NDR Talkshow. Ich muss dann, ich weiß dann, dass ich mit einer bestimmten Frage werde ich den nicht kriegen. Oder wenn das Gespräch auf eine bestimmte Art und Weise beginnt, dann weiß ich schon, dann macht der gleich dicht und so. Und da muss man, und das ist eben immer das Beste, mal gucken, wie ist die Stimmung so?
Aber
wie ist das Licht? Wie ist das? Wo sind wir? Was machen wir hier? Was ist gerade passiert? Was passiert in der Welt? Das muss man dann alles irgendwie einfließen lassen. Und dann fühlt sich derjenige auch gleich wahrgenommen und so und hat nicht das Gefühl, du machst so eine Standardgeschichte mit
dir. Aber es ist schon dein Bedürfnis dann auch, diesen Connex herzustellen, dein persönliches
total.
Anliegen.
Ich bin dann auch manchmal, danach denke ich mir so, oh, jetzt hat an den bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig dran gekommen. Und dann denke ich mir aber meistens auch, naja, aber so richtig angestrengt hast du die auch nicht.
Okay. Aber es freut mich, dass dir auch das ein persönliches Anliegen ist.
Ja.
Das ist schon was Schönes.
Ja, also mit Menschen zu reden ist das Allerschönste. Ich will eigentlich nichts anderes mehr machen. Schade, dass ich dabei immer geschminkt sein muss.
Bei mir hättest du jetzt nicht geschminkt sein müssen.
Aber für deine vielen, 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 vielen Zuschauer.
Das können die jetzt per Kommentar gerne auch beantworten.
Ja.
Ne?
Aber ihr müsst
ob nicht. Das jetzt entscheidend war oder nicht. Also mir hätte es nichts gemacht.
Okay, gut.
Aber ich bin auf alle Fälle total froh und freudig und stolz, dass du bei mir zu Gast warst
gerne.
Auf dem roten
Danke
Stuhl.
Danke sehr. Danke.
Und wir unterhalten uns, habe ich mir vorher so gedacht, beim nächsten Mal, wenn der Erfolg dann weg ist,
ja,
weil da würde mich dann interessieren, wie du übers Leben erzählen würdest.
Richtig, ob ich immer noch toll finde, zu 80% Hausfrau zu sein,
genau,
ob ich jetzt eher fluche.
Ist jetzt natürlich nur hypothetisch, ja, aber das wäre echt interessant dann.
Ja, genau, aber dann bringst du mir den Koffer im Bar mit, das Geld, ja, gell? Weil
und wir
jetzt wird es ja, glaube ich, überwiesen,
dann
oder?
Dann zählen wir das, ja, ja, das wird
genau.
Dann zählen wir das gemeinsam. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, Barbara,
danke,
dass du
auch
dir Zeit genommen hast.
Danke.
Viel Spaß noch, einen schönen Tag in Wien.
Danke, ich freue mich.
Und an die Zuseher zu Hause den Hinweis, den gebe ich traditionell. Diesen YouTube-Kanal kann man abonnieren. Wenn man die coolen Gäste auf dem Roten Stuhl weiterhin erleben möchte, dann sollte man den Knopf drücken, kostet kein Geld und im Normalfall bringt es Spaß. Also hoffentlich.
Beim nächsten Mal wird es sicher wieder besser.
Macht's gut. Ciao. Ciao.